Der Lockdown 2.0 ist nun da. Wir alle müssen uns mit der Frage beschäftigen, was heißt das jetzt konkret für unsere tägliche Arbeit? Was heißt das für unsere Praxis? Was heißt das für unsere Unternehmen? Was heißt das für unsere Patienten? Diese Fragen und mehr habe ich mit Jens Uhlhorn diskutiert und dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet. Wir hoffen dadurch, euch einen Mehrwert zu geben, euch Impulse zu geben für eure tägliche Arbeit, für die Entscheidungen, die ihr jetzt treffen müsst. Wenn ihr Dinge anders seht, lasst es uns wissen, lasst uns darüber diskutieren. Wir freuen uns darauf und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo lieber Jens. Vielen Dank, dass du dich so spontan entschlossen hast, mit in diesen Podcast zu kommen. Wir beide haben geschrieben, weil gestern von der Kanzlerin der Bundesregierung ein Lockdown 2.0 verabschiedet wurde oder angekündigt wurde für die kommende Woche ab dem 3. November 2020. Und Leute wie wir beide, sage ich mal, die jetzt Verantwortung haben für Mitarbeiter, die Verantwortung haben für ein Unternehmen, die Verantwortung haben für Patienten, die stellen sich dann natürlich die Frage, okay, was heißt das jetzt für uns und was ist jetzt zu tun, um da irgendwie jetzt heil durchzukommen und um seiner Verantwortung gerecht zu werden. Und das, was wir beide regelmäßig machen und ich freue mich, dass du jetzt dich darauf eingelassen hast, direkt das aufzuzeichnen, ist, dass wir beide telefonieren und einmal gemeinsam besprechen, und das tust du mit anderen Menschen, das tue ich mit anderen Menschen, einmal besprechen, was ist hier zu tun und was glaubt jeder von uns, was jetzt so der richtige Weg ist. Und du hast dich spontan entschlossen, damit dazuzukommen und das aufzeichnen zu lassen. Und dafür bin ich dir dankbar und ich glaube, dass das einen Mehrwert hat für ganz viele unserer Zuhörer.
Ja, hallo Jan. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Dann springen wir doch gerne rein, bevor wir lange, lange vorplänkeln. Dich brauche ich nicht mehr vorstellen. Du bist quasi Dauergast in unserem Podcast. Das ist jetzt die dritte Runde, die wir gemeinsam drehen. Und wir beide haben auch im März eine Folge aufgenommen zu der Corona-Situation. Da lohnt es sich sicherlich nochmal reinzuhören, weil das auf jeden Fall aktueller ist denn je, was wir damals besprochen haben. Weil viele der Themen werden wir jetzt wiederfinden, denke ich.
Ja, tatsächlich ist das so, wobei wir diesmal ein bisschen anders vorbereitet sind, ne? Also im Frühjahr war das dann für uns alles quasi neu und wir mussten uns erstmal alle sortieren. Der jetzige Lockdown, der kam ja nicht wirklich überraschend. Das ließ sich ja schon über die letzten Wochen sehr genau absehen, was da jetzt passieren würde. Und dazu kam ja noch, dass wir verschiedene Instrumente bedienen können, die wir schon auch im Frühjahr bedient haben. Also das heißt Patienten absagen, Patienten verschieben. Es hat sich so eine gewisse Routine eingespielt. Es sind jetzt Masken verfügbar überall, was im Frühjahr überhaupt nicht der Fall war. Die Leute halten sich an die Hygienevorschriften, die Therapeuten sind ein bisschen geübt und insgesamt geht man etwas gelassener in den kommenden Lockdown. So ist jedenfalls meine Einschätzung, was die Therapiepraxen angeht. Aber nichtsdestotrotz wird die Situation ja nicht besser. Also im Frühjahr war das Thema Liquidität ja ganz oben an. Also was muss ich jetzt machen, um eigentlich in die nächsten Monate zu kommen? Das ist jetzt nicht das Thema, weil die Bundesregierung diesmal sehr früh darauf hingewiesen hat, dass die Therapiepraxen auf jeden Fall geöffnet bleiben und dass sie auch weiterhin Teil der Lösung sind. Da hat man ja sehr explizit darauf hingewiesen, sodass ich damit rechne, dass es zu geringen Einschränkungen kommen wird in unseren Bereichen. Allerdings merken auch wir jetzt, dass es vermehrt Absagen gibt, dass die Pläne sich wieder leeren, dass Leute kurzfristig absagen und so weiter und so fort. Also diese gesamte Bandbreite kommt in abgemilderter Form wieder. Und wir haben jetzt kein echtes Liquiditätsproblem, aber wir haben natürlich jetzt mittelfristig dann ein Rentabilitätsproblem. Das heißt mit anderen Worten, wenn die Praxen nachher nur noch zu 80% ausgelastet sind auf Dauer, dann verdienen die Praxen nicht mehr genügend Geld, um möglicherweise auch noch einen dritten Lockdown zu überstehen, der dann ja voraussichtlich irgendwann im Frühjahr ja anstehen wird. So sehe ich das jedenfalls. Und dafür muss man jetzt noch so ein bisschen das Pulver trocken halten, wobei es für viele da schwierig werden wird. Die Rentabilität geht runter und ich bin nicht ganz sicher, ob wir nicht unter Umständen irgendwann im Dezember, im Januar sowas um den Dreh, ob wir dann nicht über einen weiteren Rettungsschirm reden müssen. Denn die Anzahl der ausgefallenen Termine sind in einigen Bereichen ja ganz massiv, ne? Also es dürfen einige Therapeuten wieder nicht in Altenheime, die Logopäden haben große Probleme und so weiter und so fort. Also das wird man sich sehr genau anschauen müssen, wie das da jetzt weitergeht. Und ich kann für mich nur sagen, wir haben einen Großteil des Sommers damit verbracht, Hausaufgaben zu machen, ne? Das heißt, Liquidität zu sichern, sozusagen auch uns noch Darlehen zu besorgen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, sodass wir auf jeden Fall jetzt gesichert in diese Phase reingehen. Und ich sehe das etwas gelassener als noch vor 6 Monaten. Aber nichtsdestotrotz ist es eine herbe Belastung für alle Beteiligten. Das kann man schon sagen.
Ja. Ich würde da gleich mal reinhaken, weil du hast schon richtig beschrieben, genau, Liquidität ist ja so ein super akutes Problem, wenn wir jetzt uns mit dem Szenario auseinandersetzen mussten, dass wir komplett geschlossen werden und dass dann bei fortlaufenden Kosten das Geld ziemlich schnell weg ist, was man auf dem Konto hat, wenn nichts Neues nachkommt. Die Tatsache, dass wir jetzt über die Rentabilität reden, nämlich dass eben über den Winter, das hast du gerade ausgeführt, hinaus, dass das Geld dann irgendwann auf dem Konto dann so schleichend weniger wird, ist aus meiner Sicht auch das größte Risiko. Ich finde nämlich, dass die Routine, die du angesprochen hast, und das haben wir jetzt alles gemacht, und ja, wir haben die Masken, und ja, wir haben jetzt irgendwie jetzt mit Corona uns eine Weile auseinandergesetzt. Ich finde, das ist zeitgleich aber auch das größte Risiko, das für uns jetzt eintritt, weil wir uns Mühe geben müssen, alle wach zu bleiben. Und ich glaube, das ist super ernst zu nehmen. Und auch ich hatte Phasen, wo ich dachte, ja, jetzt ist es irgendwie alles gar nicht mehr so wild. Allerdings, wenn man das mal sauber durchrechnet, was dieser schleichende Geldverlust mit einem Unternehmen macht, dann ist auch das endlich. Von daher würde ich die Routine da mal ein Sternchen dran machen und würde sagen, ja, Routine ja, aber bitte super wach bleiben und sich super intensiv damit auseinanderzusetzen, was passiert denn, wenn diese Situation jetzt anhält bis in den März oder April hinein.
Naja, wir haben ja in verschiedenen Bereichen jetzt Probleme dann, ne? Also das heißt, die Gruppentherapien werden weiter runtergefahren, beziehungsweise die Teilnehmer kommen nicht mehr so regelmäßig. Die Anzahl der Teilnehmer je Gruppe sinkt. Damit sinkt dann eben auch die Rentabilität dieser Gruppen. Wir in unserem Bereich haben beispielsweise den gesamten Bereich Reha-Sport runtergefahren und auch nicht wieder angefahren. Mir war schon im Frühjahr klar, dass wir eine zweite Welle bekommen werden, weil das auch alle Wissenschaftler vorhergesagt haben. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, nee, also in der Größenordnung können wir den ganzen Laden nicht beliebig wie einen Lichtschalter an- und ausschalten, sondern wir müssen dann auch uns auf eine Kontinuität verlassen können. Und das bedeutet eben auch, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht jeweils immer wieder an denselben Stellen überlasten. Das kann man ja nicht beliebig machen. Und rauf und runterfahren sind halt nun mal diese Dinge, die besonders personalintensiv sind. Und da haben wir halt einiges unternommen, um genau an diesen Punkt nicht zu kommen. Das führt aber dazu, dass die Bereiche, die Deckungsbeitrag leisten, also Reha-Sport, dann andere Gruppen, Präventionsgruppen, Selbstzahlergruppen und so weiter, dass diese Bereiche deutlich ausgedünnt sind. Und natürlich kommt dann noch obendrauf, wenn die Therapien abgesagt werden, beziehungsweise wenn die Therapiepläne nicht mehr vollständig ausgelastet sind, dass man dann schleichend in ein Problem reinrutscht, das irgendwie gegenfinanziert werden muss, ne? Also ich kann jetzt schon sagen, dass wir für unser Gesamtunternehmen ganz sicher in diesem Jahr keine schwarze Zahl mehr erwirtschaften werden. Das halte ich für ausgeschlossen. Es sei denn, wir gewinnen jetzt alle kollektiv im Lotto oder irgendwie sowas. Aber wir werden eine schwarze Zahl werden wir nicht mehr erreichen können. Und das wird einfach sehr schwierig werden, auch für das nächste Jahr, diese Verluste dann gegen zu finanzieren. Wir haben jetzt noch die Instrumente Kurzarbeit, aber die fangen nicht alles auf, was da jetzt so den Bach runtergeht. Ich bin da sehr skeptisch und ich glaube, dass unsere Berufsverbände sehr gut beraten sind, diese aktuelle Situation, den aktuellen Lockdown auch in ihren Verhandlungen, im Schiedsverfahren und so weiter mit zu berücksichtigen und das mit anzuführen und eben auch klar zu machen, wir tragen auch mal wieder eine Last, indem wir unsere Einrichtungen offen halten und damit Teil der Lösung sind, ne? Also Teil der Gesamtlösung für dieses Land, weil die Krankenhäuser ihre elektiven Operationen wieder runterfahren und die Patienten woanders hingehen müssen und woanders therapiert werden müssen. Sondern das merken wir dann natürlich auch, dass wir dann diejenigen sind, die das abfangen müssen und dann Bereitschaft zeigen müssen. Das wird halt sehr schwierig werden, das auf Dauer zu machen. Und da bin ich mal gespannt, ob es dafür eine Kompensation gibt. Und wenn ja, in welcher Form?
Das passt ganz gut zu dem Bild. Ja, die eine schwarze Null heißt, es bleibt ein bisschen Geld übrig. Das ist wichtig, dass Geld übrig bleibt, damit man irgendwie auch im nächsten Jahr genau für solche Krisen oder Zwischenfälle oder für Investitionen Geld auf dem Konto hat. Wenn das nicht der Fall ist, heißt das, dass man Geld verliert. Ne? Dass das irgendwie, dass man weniger, was erstmal auch nicht schlimm ist, aber man hat dann sehr wahrscheinlich weniger Geld auf dem Konto, als man es im letzten Jahr hatte. Und weniger Geld auf dem Konto heißt halt, man hat dann irgendwie von seinem Fett ein bisschen was abgegeben, oder Speck abgegeben und hat halt wenn die Krise jetzt wirklich in den März, April, Mai wieder reingeht, dann blutet man so aus. Ich finde das Bild tatsächlich total passend und sag doch mal bitte kurz, wie so bei euch die Lage ist. Du hast jetzt angesprochen, die Gruppen, ja, die Gruppen leiden darunter. Ein paar habt ihr abgesagt, ein paar Gruppen, gute Gruppen bestehen noch, aber die Teilnehmer werden weniger. Die Patienten sagen kurzfristig ab. Das sind ja alles so Dinge, die eben ja nicht so von 100 auf 0 oder von 100 auf 30% Auslastung irgendwie laufen, sondern das ist ja dann so 95, 90, 85%. Und da zeigt sich eben, dass so Monat für Monat das Geld eben, ja, dass man mehr Geld, wenn man nicht aufpasst, ausgibt, als man einnimmt. Und jetzt sind wir mitten im November, oder quasi mitten im November, weil der, dann kommt Weihnachten und dann hat man auf einmal in 2 Monaten vielleicht einen Minus erwirtschaftet, mit dem man gar nicht rechnet, nur weil man seine Zahlen nicht gut im Blick hat. Und das finde ich gefährlich. Und dann gibt es noch andere Einschränkungen. Also konkret meine ich auch so den Fall der Quarantäne, den wir in Berlin jetzt häufiger hatten und da einige Erfahrungen mit sammeln mussten. Ist das bei euch ein Thema gewesen?
Das ist bei uns auch ein Thema gewesen, aber ich wollte noch mal eben kurz auf den Begriff, wir müssen ein bisschen Speck abschmelzen, eingehen. Also wir haben tatsächlich keinen Speck angefressen in der ganzen Zeit. Die Branche ist massiv unterbezahlt. Ich kenne keine Praxis, die jetzt einfach sagen kann, ja, ist mir völlig egal, wir haben genug Geld auf dem Konto und wenn diese Krise vorbei ist, dann haben wir halt ein bisschen weniger Geld auf dem Konto, aber es ist trotzdem noch alles super. Da kenne ich niemanden. Also wir haben ja erst im Jahre 2019 Honorarerhöhungen bekommen, die sich in Richtung etwas leichterer Verbesserung ausgewirkt haben. Und jetzt kommt quasi 12 Monate später kommt die Pandemie dazwischen. Da sehe ich nicht, dass irgendjemand da Speck angefressen hat, sondern ich sehe eher, dass die Leute von der Substanz leben. Die Leute lösen ihre Altersvorsorge auf, beziehungsweise zahlen nicht mehr in die Altersvorsorge. Sie arbeiten mehr, insbesondere die Praxisinhaberinnen und Inhaber arbeiten mehr. Und das ist das Gegenteil von ein bisschen Speck abschmelzen, sondern das ist eher tendenziell das Notlaufprogramm. Und das sehe ich in sehr vielen Praxen, dass die in dieses Notlaufprogramm gehen. Und natürlich haben auch wir das Problem mit der Quarantäne, ne? Also Patient kommt infiziert in die oder möglicherweise potenziell infiziert, kommt er in die Praxis, sagt, ich warte jetzt auf ein positives Ergebnis, ich habe aber Kontakt gehabt mit Therapeut XY, was machen wir denn jetzt? Ja, natürlich, Therapeut XY geht sofort dann in die Quarantäne, wird sofort nach Hause geschickt, gibt keine weiteren Kontakte. Und das ist natürlich auch so ein Notlaufprogramm. Ne? Ständig muss irgendwas umgeplant werden, ständig sagt irgendjemand, ja, ich hatte da Kontakt, was machen wir denn jetzt? Jedes Mal wird die Situation anders beurteilt. Und natürlich sehe ich auch so, dass die Gesundheitsämter massiv überlastet sind und eigentlich auch zum Teil nicht wirklich Ahnung haben, wie man jetzt konkret umgehen soll damit. Im Zweifel bleiben die Leute immer alle erstmal zu Hause, was ja richtig ist. Kontakte reduzieren ist grundsätzlich dann erstmal richtig. Aber das Prozedere danach, wie werden die Leute dann wieder freigetestet? Wer trägt eigentlich den finanziellen Schaden, den dieses gesamte Chaos dann jeweils immer anrichtet? Das sind alles unbeantwortete Fragen und das lässt sich auch jetzt schon in den Zahlen des GKV-HIS sehr gut ablesen. Das heißt, dass die Anzahl der Verordnungen deutlich zurückgegangen ist, die Anzahl der Behandlungen deutlich zurückgegangen ist. Wir haben jetzt nochmal im ersten Quartal diesen Jahres einen absoluten Höhepunkt, Jahreshöhepunkt gehabt, aber nur deswegen, weil wir Sonderabrechnungen gemacht haben. Ne? Du erinnerst dich, wir durften Zwischenabrechnungen machen Und die sind alle ja noch in das erste Quartal mit reingefallen. Und deswegen ist ausnahmsweise dieses erste Quartal nochmal sehr hoch ausgefallen. Bereinigt man das um diesen Wert, um diese Ertragssituation, dann sind wir dort schon bereits hinter den Vorjahren zurückgefallen. Und im zweiten Quartal sieht es natürlich noch übler aus, ist völlig klar. Aber diese gesamte Unsicherheit, Quarantäne, nicht Quarantäne, Lockdown, nicht Lockdown und so weiter. Und man schaufelt eigentlich unfassbar viel Wind um die Ecke, so, ne? Also man quirlt einfach nur viel heiße Luft irgendwie so, ohne dass dabei Substanz hängen bleibt. Das nimmt halt zu und das drückt nicht nur die Stimmung, sondern drückt eben auch die Ertragssituation. Und das wird eben noch sehr gefährlich werden, wenn wir im Frühjahr dann wieder weitere Maßnahmen ergreifen müssen, was aus meiner Sicht außer Frage steht. Wir werden jetzt irgendwie die Infektionszahlen mit den aktuellen Maßnahmen auf unter 10.000 drücken. Damit kommt unser Gesundheitssystem klar. Aber danach geht es ja dann auch wieder in die andere Richtung. Also man wird ständig dann mit neuen Maßnahmen leben müssen und Lockdown, Light und so weiter, das kommt ja alles dann wieder. Ja. Also wir sind noch lange nicht durch.
Das teile ich und danke für den Hinweis zum Speckabschmelzen. Das war kein gutes Bild, das ich da erzeugt habe, weil du hast recht, der Speck, der in der Physiotherapie oder überhaupt in der Heilmitteltherapiebranche so angesammelt werden durfte, der ist halt faktisch gar nicht existent. Ne? Von daher, genau, läuft man Gefahr, in die Unterernährung zu rutschen. Das Thema Quarantäne beschäftigt mich sehr, weil wir wirklich so eine Situation erlebt haben, wo ein ganzes Team, das wir in der Klinik eingesetzt haben, von jetzt auf gleich nach Hause geschickt wurde, weil da eine Kollegin positiv getestet wurde und es eine Situation gab, wo die einfach Kontakt hatten miteinander. Und jetzt ist die große Frage, wer übernimmt jetzt die Kosten? Anfang des Jahres, zu Beginn der Pandemie, haben wir gesagt, okay, Infektionsschutzgesetz, da ist geregelt, dass in solchen Fällen die Personalkosten getragen werden. Jetzt ist ja aber das Tragen von oder das Übernehmen von Personalkosten zwar schon mal gut und hilft natürlich enorm, aber in der Liquidität, sodass man zumindest die Mitarbeiter bezahlen kann, aber es wirft einem ja genau dieses Problem auf, was du mit der Rentabilität beschrieben hast. Auch da fehlt einem ja dann der sogenannte Deckungsbeitrag. Es fehlt einem ja das, was man braucht, irgendwie was übrig bleiben muss, um Mieten zu bezahlen, um Mitarbeiter der Verwaltung zu bezahlen und all das oder eben auch ein bisschen Speck anzusammeln. All das fehlt ja wieder. Und das ist ja auch etwas, wo ich wieder sagen muss, bloß wachsam bleiben, bloß die Situation jetzt ernst nehmen bei aller Routine. Und dann gibt es eine zweite Ausprägung, die ich ja quasi bedenklich finde. Und das ist, dass ich gehört habe, das jetzt in den Hörensagen, dass es auch Fälle gibt, in denen die Kostenerstattung auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes, dass man zumindest sich so vorsichtig rangehen sollte und jetzt nicht hundertprozentig damit rechnen sollte, dass die irgendwann kommt. Ich habe von Fällen gehört, in denen die im ersten Schritt abgelehnt wurde, ohne dass ich ergründen könnte bisher, woran es lag. Hast du da Erfahrung mit?
Bisher haben wir da keine wirklichen Probleme damit, aber es kommt ja auch dazu, dass es eine Serie von Entscheidungen gibt, die wir selber treffen. Also Therapeut XY hat Kontakt mit jemandem und wir gehen davon aus, dass da was sein könnte. So, und schicken die Leute natürlich sofort von uns aus dann in die Quarantäne. Das ist möglicherweise gelegentlich mal zu viel des Guten hier an der einen oder anderen Stelle. Und das Kind vielleicht auch sogar mit dem Bade ausgeschüttet. Aber andererseits, wenn ich dieses Risiko eingehe, dass der dann nachher trotzdem infiziert ist, dann machen sie mir halt im Zweifel sogar meinen ganzen Laden dicht oder ziehen alles auf links. Das ist dann eben auch wieder ein Problem. Also ich sehe das schon, ich sehe diese Probleme mit der Erstattung nicht, im Augenblick nicht jedenfalls. Ich habe dann noch nicht viele negative Erfahrungen gemacht. Es gab so mal ein paar Hakeleien, aber im Grunde genommen ist das alles gut abgelaufen. Aber darüber hinaus sind wir natürlich vorsichtiger als andere das vielleicht wären. Und das sind Kosten, die wir selber tragen und auch selber zu verantworten haben, ist ja klar.
Ja, und in den Fällen, also immer damit es nicht um eine behördliche Anordnung der Quarantäne geht, dann trägst du ja zu 100% die Personalkosten. Auch im Übrigen ja auch, wenn Krankheitssymptome da sind und Krankschreibung vorliegt. Auch das haben wir ja oft so das eine oder andere Mal beobachtet, dass auch bei Ärzten eine gewisse Unsicherheit besteht, im Umgang, in dem formalen Umgang mit der mit so einer Quarantänesituation, dass sie dann oft sagen, ja, sie sind jetzt zwar nicht krank, aber ich fände es schon trotzdem gut, wenn sie erstmal irgendwie Abstand halten zu anderen Menschen und ich schreibe sie jetzt krank. Dann ist das ja auch ein Fall, bei dem, ja, der dann eigentlich in diese vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantänesituation gehört, der aber dann dazu führt, dass wir als Praxisinhaber die Kosten komplett tragen. Und dann blutet man halt ein bisschen schneller aus, wenn man davon mehrere Fälle hat.
Ja, das stimmt. Richtig.
Ja. Okay, also Rentabilität ganz oben. Und danke fürs Teilen der Erfahrung jetzt aus der Quarantäne. Die Eigenverantwortung ist natürlich die immer hoch bleibt, aber das ist bei Therapeuten zum Glück ja irgendwie selbstverständlich, weil keiner von uns rennt rum und hat irgendwie diesen Gedanken, unterschätzt den, dass man einen Patienten irgendwie gefährden könnte. Wie ist bei euch die Stimmung im Team, würde mich interessieren, weil die Arbeitsintensität ja super hoch geworden ist und ja auch das die Arbeit sich anstrengender anfühlt, weil man eben die Masken tragen muss zum Beispiel.
Ja, wir haben eine sehr professionelle Stimmung, so, ne, kann man sagen. Wir haben schon mit unseren Kolleginnen und Kollegen mehrfach darüber gesprochen, wo stehen wir jetzt eigentlich innerhalb der Pandemie, worauf müssen wir jetzt genau achten. Wir haben für Schutzkleidung gesorgt und so weiter und so fort. Und die Leute ertragen das schon relativ stoisch. Aber ich merke eben auch, dass sich so eine gewisse Resignation auch breit macht. Ne? Es ist alles mit sehr viel Umstand verbunden. Man muss sehr genau aufpassen. Die Freude an der Arbeit kommt natürlich im Augenblick zu kurz. Wobei ich möchte das auch nicht zu hoch hängen, weil es gibt ganz andere Leute, die ganz andere Probleme in anderen Branchen haben. Na, deswegen will ich da von Freude an der Arbeit nicht sprechen. Aber es ist natürlich trotz alledem ein Umstand, dass man zur Arbeit kommt, seinen Job macht und das eigentlich unter widrigen Bedingungen macht. Und Bedingungen macht, die nicht wirklich Spaß machen. Also Abstand halten, Maske tragen, ständig die Hygienebedingungen einhalten, sich mit nur einem sehr begrenzten Kollegenkreis noch zusammensetzen. Also all das, was eigentlich das Therapeutendasein auch so ausmacht, ne? Enger Kontakt mit Patienten, enger Kontakt mit Kollegen, der Austausch, dann mal zusammensitzen im Sozialraum und eine Runde quatschen, irgendwer gibt einen Kuchen aus und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die das Therapeutensein auch ausmachen. Und das fällt jetzt im Augenblick flach und ich merke schon, dass das Team da, dass das fehlt im Team und mir persönlich fehlt das auch. Weil ich nicht mehr in die Einrichtung gehe. Ich arbeite im Homeoffice und kommuniziere eben vielfach nur noch über Sprachnachrichten oder über Videos oder über Textnachrichten. Und das ersetzt ja ein persönliches Gespräch niemals. Und das nervt total. Und ich glaube auch, dass wir sehr genau aufpassen müssen, was jetzt mit den jungen Kollegen passiert. Ja, also die jetzt frisch aus der Schule kommen und die in solche Teams dann aufgenommen werden, die lernen ja den Beruf gerade von Tag 1 an von der unangenehmsten Seite aus kennen. Und da müssen wir halt aufpassen, dass die nicht hinten runterfallen und müssen die schon etwas anders integrieren. Und wir ergreifen auch Maßnahmen, um das zu tun, aber es ist eben nicht dasselbe. Das ist eine große Diskrepanz zu vorher. Da hat es dann irgendwie, man hat sich zusammengesetzt, man hat die Leute begrüßt, es gab einen Sekt, man hat zusammen gestanden und so weiter, 2 Minuten gequatscht und dann ging es halt irgendwie weiter. Das fällt ja jetzt auch flach. Die Leute schleichen sich mehr oder weniger morgens zu Dienstbeginn in die Praxis und schleichen sich abends wieder raus, um dazwischen so wenig wie möglich Kontakte zu erzeugen. Und das ist einfach sehr unbefriedigend. Und ich kenne auch einige Kollegen, die darunter leiden und die auch da mürbe werden, so, ne? Die also buchstäblich weich gekocht werden. Ja. Und da muss man halt so ein bisschen, ja, man muss da verstärkt drauf achten und den Kontakt mit den Leuten suchen und versuchen, die ein bisschen aufzufangen. Die Leute müssen versuchen, sich im Team gegenseitig aufzufangen. Aber das ist mit den gegebenen Möglichkeiten schwierig.
Professionelle Stimmung passt total, ne? Passt ja auch zur Therapeutenwelt. Die Rahmenbedingungen waren ja noch nie rosig, sodass alle ja gewohnt sind, das irgendwie auszuhalten. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dieser ganze fachliche Austausch, der für Therapeuten ja immer wichtig ist und so dieses ganze menschliche Miteinander, das sind die beiden Dinge, die einfach rausfallen. Und das sind ja ganz oft die beiden Säulen für so eine Praxis und für so ein Praxisteam, weshalb da ja auch so tolle Teams entstehen, ne? Weil die das so Therapeuten sowas einfach wertschätzen und so sind, dass sie das brauchen und wollen.
Ja, genau.
Also ich vermute, ihr habt kein Sommerfest gemacht. Wir haben es gar nicht geplant bei uns in Berlin. Und bei der Weihnachtsfeier ratet es jetzt bei mir, ob es eigentlich irgendeine Konstellation gibt, was man da überhaupt noch machen kann. Habt ihr da schon Ideen sammeln können oder ist das noch offen bei euch?
Ja, das ist völlig klar. Denn wenn wir das ernst nehmen, was jetzt um uns herum passiert, dann kann es eigentlich auch nur darum gehen, auch da die Kontakte runterzufahren beziehungsweise auf Null zu fahren. Das heißt, bei uns fällt die Weihnachtsfeier aus. Wir hatten dann überlegt, ob wir alternativ dann irgendwann so einen Neujahrsempfang machen, irgendwie etwas später im Januar. Das sehe ich auch nicht. Das wird auch ausfallen. Was es aber garantiert geben wird, wenn das dann soweit ist, ist eine Corona-Out-Party. Also da werden wir es so dermaßen krachen lassen. Und das kann ich jetzt schon sagen, dass es das auf jeden Fall geben wird.
Ja, das ist wirklich das Bild. Wird das witzig, dass du sagst, es war jetzt nicht abgestimmt, aber ich warte auf den Tag, an dem die Kanzlerin sagt, so übrigens, Corona ist dann jetzt vorbei, ne? Dann legen wir alle los.
Ja, dann legen wir garantiert los, ja. Also ganz sicher.
Wenn es den Tag dann geben wird. Ne? Das ist ja wahrscheinlich nicht so ein Tag X, wo es von 1 auf 0 geht. Die Teletherapie ist dann tatsächlich der Punkt, von dem du weißt, und wahrscheinlich alle, die zuhören, wissen, dass das so ein Punkt ist, bei dem ich ja super missionarisch bin. Ich habe die Abschaffung der Tier oder ja die ist ja keine Abschaffung, sondern quasi das nicht mehr Verlängern dieser Sonderregelung, dass man Therapie per Videokonferenz durchführen darf, mit der Begründung, dass jetzt ja der Rettungsschirm da war und dass die Praxen die Teletherapie nicht mehr brauchen, um ihre Umsatzeinbußen auszugleichen. Dass das eine Begründung war, die von Krankenkassen gebracht wurde, weil sie diese Leistungen streng genommen nicht in ihrem Leistungskatalog haben wollen. Mhm. Das ist klar. Jetzt gibt es so ein paar Gerüchte und der also zumindest keine Gerüchte, sondern in der Tagesordnung für den GBA, glaube ich, für nächste Woche Freitag steht die Entscheidung über die Teletherapie mit auf der Agenda. Wie die dann ausfallen wird, werden wir sehen. Ist es ein Thema, mit dem ihr euch schon aktiv beschäftigt?
Wir haben die Teletherapie tatsächlich eingeführt nach dem ersten Lockdown, aber damit keine richtig guten Erfahrungen gemacht, weil man darf ja nicht vergessen, nach dem ersten Lockdown ist man mehr oder weniger so in das Thema reingesprungen. Ja? Also es wurde nicht richtig vorbereitet, man hat sich nicht überlegt, wie das didaktisch gut funktionieren kann. Man hat einfach irgendwie versucht, die Therapie via Bildschirm und via Kamera abzubilden. Und das hat mit einigen Patienten ganz gut funktioniert, das hat mit anderen Patienten gar nicht gut funktioniert, weil man schon an technischen Gegebenheiten wie in einer ganz normalen Datenleitung oder so etwas zum Teil scheitert. Und wir sind dann nicht gut aufgestellt gewesen. Wir haben da einiges an Zeit investiert, um das rauszufinden, wie das funktionieren kann. Und im Verhältnis dazu haben eigentlich zu wenig Patienten teilgenommen und vor allen Dingen regelmäßig teilgenommen. Ich bin mir jetzt unsicher, ob wir das ganze Thema wieder aufnehmen, weil der Gesetzgeber hat es natürlich erst runtergefahren per, glaube 30.09. Dann überlegen sie sich jetzt wieder einzuführen und das ist natürlich, das ist ja keine Kontinuität, auf die man irgendwie aufbauen kann, wo man irgendwie ein System drauf abstellen kann oder so etwas. Und ich möchte dann auch eine klare Perspektive hören, wie es dann eigentlich weitergeht. Also Teletherapie jetzt ja, möglicherweise wird es ja dann wieder losgehen. Und dann nur bis Weihnachten und danach dann nicht mehr. Und in der dritten, möglicherweise in einer dritten Welle dann plötzlich dann doch wieder oder so etwas. Das kann man eben auch nicht an- und ausschalten, das System, sondern man muss das eben nachhaltig aufbauen und man muss das gegebenenfalls auch in die Therapie mit einbauen, wenn man kein pandemisches Geschehen drumherum hat oder jedenfalls nicht in dem Umfang. Das heißt, ich müsste die Patienten jetzt schon integrieren in verschiedene Therapiekonzepte und ich müsste auch diese Teletherapie integrieren in Therapiekonzepte, kann das aber nicht wirklich, weil ich nicht weiß, wie es dann weitergeht. Also sieht möglicherweise die Behandlung in 4 Wochen noch genauso aus wie in 8 Wochen dann oder so. Und solange ich diese Sicherheit nicht habe, werden wir da auch nichts machen.
Verstehe ich sehr, da sprichst du jetzt mit der Brille der Physiotherapie. Jetzt ist bei uns ja so die Situation, dass wir sehr viel Logopädie, sehr viel Ergotherapie auch anbieten und da natürlich ganz unterschiedliche Klientels haben. Ja, viele Kinder mit 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren und so. Hat dann andere Auswirkungen und gerade bei der Logopädie, hat man schon immer die Situation, dass viele gesagt haben, Physiotherapie, wie soll das gehen? Und Logopädie, verstehe ich, weil die müssen ja nur sprechen. Das ist so natürlich sogar klischee-mäßig immer ausgedrückt, aber was wir beobachtet haben, ist, dass da natürlich ein Stückchen Wahrheit dran ist und dass das in der Logopädie und gerade in der Arbeit mit Kindern ganz gut funktioniert und sogar ein paar Vorteile hat. Sicherlich nicht ein Allheilmittel ist. Also wir würden es jetzt natürlich auch nicht zu 100% ersetzen, aber wir haben schon gesehen, dass das ein gutes Mittel ist, um den Kindern eine Möglichkeit zu geben, da dran zu bleiben an der Therapie. Dass es ein gutes Mittel ist, um die Angehörige wieder, also mehr einzubinden. Und dann kommen die in eine ganz beratende Situation rein. Also da gab es viele Vorteile, die wir beobachtet haben und haben natürlich auch die Grenzen realisiert. Und die Physiotherapie ist klassisch, wenn da jemand mit einem akuten Schmerz irgendwie kommt im Rücken, dann ist das etwas, wo der hat erstmal, will erstmal an, also glaube ich, zumindest hat er andere Bedürfnisse als irgendwie direkt Übungen machen. Wobei ich gar nicht weiß, ob das fachlich stimmt, aber man muss sich zumindest darauf einstellen. Ne? Ja, verstehe ich deinen Punkt. Also wir allerdings, muss ich sagen, wir warten voll drauf und wir sind jetzt dabei, das ja so vorzubereiten, zumindest, dass wir in der Lage wären, nächste Woche Freitag den Schalter umzulegen. Liegt aber sicherlich daran, dass wir doch ein ganz anderes Klientel bei uns haben als ihr, eine andere Durchmischung. Und da gibt es halt ein paar, für die es nicht in Frage kommt, die kommen weiter in die Praxis oder einfach nicht. Und die, bei denen es geht, mit denen geben wir halt Vollgas dann per Videokonferenz.
Ich bin dafür, dass da, wo das wirklich Sinn macht und wo die Fachleute vor Ort sagen, ja, wir möchten das gerne haben, dass das da auch freigegeben wird. Ich wüsste jetzt nicht, was ein pandemisches Geschehen damit zu tun hat, dass beispielsweise ein Logopäde für sich entscheidet, mit den Leuten Teletherapie zu machen. Also das wäre für mich völlig unlogisch. Und wenn das funktioniert, warum nicht? Also das müssen die Leute selber beurteilen und dann sollen die das unabhängig von irgendwelchen pandemischen Geschehen entscheiden und als vollständiges Heilmittel mit einsetzen dürfen. Das wäre jedenfalls mein Anspruch an solch ein Instrument dann.
Ja, wobei, ja, verstehe ich total. Aber ich glaube, ich habe da eine andere Perspektive tatsächlich drauf. Du weißt ja, dass wir auch deutlich vor der Pandemie schon irgendwie versucht haben, Kinder im Ausland, deutschsprachige Familien im Ausland ausfindig zu machen, um mit denen teletherapeutisch aktiv zu werden, in der Hoffnung, dass wir da jemanden finden, der irgendwie Hilfe auch benötigt. Und dass wir natürlich total heiß darauf sind, da einfach Erfahrung zu sammeln und da ja wirklich das auszutesten, wo es gut funktioniert, wo es nicht gut funktioniert. Von daher bin ich eher total auf diesem Standpunkt. Ich denke, jeder, der im ersten Lockdown die Chance verpasst hat, sich da auszuprobieren bei dem Thema, sollte aus meiner Sicht spätestens jetzt da einsteigen, weil ich schon die Hoffnung habe, dass wenn das jetzt alles das ist im Januar nicht weg, ne, sondern das ist dann immer noch kalt und es gab immer diesen Zusammenhang mit der Kälte und den Temperaturen draußen und der Verbreitung des Virus. Und im Januar wird das Geschehen das Gleiche sein und das wird uns begleiten bis in den nächsten Sommer möglicherweise. Und dann habe ich schon die Hoffnung, dass da von politischer Seite irgendwie dieses Mittel der Teletherapie genutzt wird, weil ich finde, das ein ganz smartes Mittel ist auch, uns nicht einfach Geld zu schenken und zu sagen, ja, dann bleibt dazu, sondern dann behandelt halt weniger, sondern tatsächlich uns in die Eigenverantwortung zu bringen und unserem Auftrag, nämlich Patienten zu begleiten, auch gerecht zu werden.
Ja, aber wie gesagt, das ist das, was die Fachleute entscheiden müssen. Und da habt ihr natürlich einen riesen Wissensvorsprung auch uns gegenüber. Wir haben das mehr oder weniger mal so ein bisschen ausprobiert, aber ein bisschen rumgespielt und für uns noch keinen richtigen Zugang dazu gefunden. Für Leute wie dich, die das ernsthafter betreiben und auch ausbauen wollen und da einen echt mehr Nutzen sehen, die sollen das aus meiner Sicht umfassend betreiben können, so wie sie das für richtig halten.
Ja, finde ich wichtig, weil da wird es ja viele, viele draußen geben, die jetzt zuhören, die in die eine oder andere Kategorie gehören. Ganz zum Schluss würde ich gerne mit dir auch die kurze politische Perspektive einnehmen. Da bist du immer viel, viel tiefer drin und das ist ja auch so das Feld, auf dem du dich total engagierst. Was glaubst du, sollten wir alle jetzt unternehmen und mit wir alle schreibe ich dann die Verbände daneben und natürlich uns alle, die wir in Praxen tätig sind oder Praxen haben, was sollten wir tun, was können wir tun, um unseren ja, unserem Problem jetzt auch Gehör zu verschaffen. Weil im Moment redet natürlich keiner über Praxen, sondern zu Recht sind jetzt Restaurantbetreiber und die ganze Veranstaltungsbranche ja zunehmend im Fokus, was auch mal Zeit wird, finde ich. Gibt es irgendwas, was wir tun sollten trotzdem, um auf dieses ja, Ausbluten, ich verwende das Bild nochmal, irgendwie auch aufmerksam zu machen, weil auch wenn das jetzt im November und vielleicht im Dezember gut geht, im Februar, März, April nächsten Jahres kann das ja ganz anders aussehen.
Also aus meiner Sicht muss man zum jetzigen Zeitpunkt keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, denn wir haben den ganz großen Vorteil, dass wir uns ein Gesetz erkämpft haben. Das ist jetzt nicht so wie in den ganzen Jahren vorher, dass man in den Verhandlungen auf dem türkischen Basar landet und einfach da feilscht, sondern dass es einen rechtlichen Rahmen gibt, den wir uns erkämpft haben. Und dieser rechtliche Rahmen ist für alle Beteiligten bindend, sowohl für die Verbände als auch natürlich für die Krankenkassen. So, und innerhalb dieses Rahmens gibt es natürlich so ein paar, ja, ein bisschen Spielraum in die eine und auch in die andere Richtung, würde ich das mal nennen. Aber ganz grob müssen die Krankenkassen auch mit eigenen Vorstellungen da reinkommen. Die können da nicht mit also ohne Zahlen irgendwie in die Verhandlungen gehen und sagen, ja, wir zahlen nichts. Kassen sind leer, das ist jetzt alles irgendwie blöd gelaufen für euch. Jetzt seid ihr halt mal wieder dran und müsst auf irgendwas verzichten. Nee, das ist diesmal anders. Der rechtliche Rahmen gibt uns die Möglichkeiten, Dinge durchzusetzen. Und so nach allem, was ich aus diesen Verhandlungen höre, arbeiten die Verbände auch sehr hart daran und verteidigen diese Position energisch. Und das gefällt mir sehr gut. Es wird da sehr in einem sehr vertraulichen Rahmen gearbeitet und es liegt wirklich alles auf dem Tisch. Alles, was in den letzten Jahren uns irgendwie Kummer und Sorgen gemacht hat, liegt auf dem Tisch und wird dort intensiv verhandelt. Ich bin selber sehr gespannt, wie das Ergebnis ausfallen wird, aber ich habe grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür oder sehr gutes Gefühl dabei. Die aktuelle pandemische Situation wird von den Krankenkassen natürlich als Argument eingeführt, dass die Kassen leer sind, dass man mal wieder nichts zahlen will. Aber das wird nicht ziehen, weil wir Teil der Lösung sind und nicht Teil des Problems. Wir sind ein Teil der Lösung, warum überhaupt Patientinnen und Patienten versorgt werden können. Wir sind Teil der Lösung, warum Leute aus Kliniken entlassen werden können, weil es keine elektiven Eingriffe mehr geben kann. Also wir sind Teil, ein essentieller Teil der Lösung innerhalb dieses pandemischen Geschehens und selbstverständlich muss das auch honoriert werden und das muss auch anerkannt werden. Mich stört da diese Haltung der Krankenkassen sehr, die unsere Vertreterinnen und Vertreter da einfach mal so abtropfen lässt und die da ja von oben herab behandelt und so weiter. Das stört mich sehr. Aber da glaube ich, dass Geduld der bessere Ratgeber jetzt ist, denn wir sitzen an einem sehr langen Hebel und da macht es jetzt nicht Sinn, noch zusätzlich mit Aktionen auf die Straße zu gehen. So, das kann man sich für einen späteren Zeitpunkt nochmal aufheben. Und ich glaube auch, dass die Krankenkassen sich ihrer Verantwortung da sehr wohl bewusst sind, zumal sie sich einfach diesem rechtlichen Rahmen nicht verschließen können. Und deswegen bin ich da sehr gelassen. Unsere Verbandsvertreterinnen und Vertreter leisten da im Augenblick wirklich sehr viel, die von Sitzung zu Sitzung eilen und das alles vorbereiten müssen und so weiter. Die haben wirklich einen sehr, sehr hohen Aufwand. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass das wahnsinnig kostspielig ist, was da gerade passiert. Und das muss auch irgendwann mal dann sich niederschlagen für die Verbände. Also es kann jetzt nicht sein, dass drei Viertel der Therapeutinnen und Therapeuten draußen diese Dienstleistung und diese Verhandlung in Anspruch nehmen und letztendlich ein Viertel bezahlt das alles. Das kann eigentlich nicht richtig sein und da muss man wahrscheinlich hinterher eine Lösung finden, wie man alle adäquat beteiligt an den entstandenen Kosten, wobei ich jetzt noch nicht weiß, wie das genau aussehen soll, aber ganz grundsätzlich muss da was passieren.
Mhm. Kannst du da ein bisschen was Konkretes zum Zeitplan sagen? In dem stecke ich jetzt auch nicht drin. Ich weiß, dass die Verhandlungen gelaufen sind, ich weiß, dass sie gescheitert sind und dass jetzt das Schiedsverfahren beginnen soll. Wie ist da so der Zeitplan hinter? Wann gäbe es die nächsten Nachrichten?
Also das Schiedsverfahren endet am 31.12. in diesem Jahr. Wenn es sich verlängern sollte, weil sich jetzt das pandemische Geschehen wieder ausweitet, dann haben wir Anspruch auf eine Kompensationszahlung. Also alles, was danach, nach dem 1.1. passiert und dann nicht in irgendeiner Form unter einem neuen Rahmenvertrag und so weiter passiert, muss dann wirtschaftlich in irgendeiner Form ausgeglichen werden. Und das ist für die Krankenkasse natürlich eine Situation, die nicht angenehm ist. Denn das wird im Zweifel sogar nachher von Gerichten entschieden werden. Und man bewegt sich da auf sehr dünnem Eis. Der Grund, warum wir überhaupt in dieses Schiedsverfahren gegangen sind, ist ja, dass bei den Krankenkassen keiner diese anstehenden Honorarerhöhungen unterschreiben will. Die sind schlicht und ergreifend feige. Die erkennen zwar irgendwie an, dass es mehr Geld geben soll, aber es möchte keiner von den Verantwortlichen seine Unterschrift unter diesen Vertrag setzen, sondern man will sich über ein Schiedsverfahren dazu zwingen lassen. Und das ist natürlich, ja, da kann man nur sagen, da werden die entsprechenden Spitzen der Krankenkassen werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Das ist einfach mal richtig feige und das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man ein Spitzengremium hat, das einfach nicht bereit ist zu entscheiden. Wenn das tatsächlich so ist, dann braucht man dieses Spitzengremium nicht, dann können die eigentlich auch nach Hause gehen, dann kann man das auch, dann können das andere machen. Und so muss man das einfach sehen, während ich da schon beobachte, dass unsere Vertreterinnen und Vertreter da eine sehr konsequente, gerade Linie vertreten und da eben auch mit einem schweren Säbel gefochten wird. Das gefällt mir jetzt ganz gut. Das hat so in der Vergangenheit noch nicht gegeben.
Okay, schöner Ausblick. Macht ja Hoffnung. Ist ein schönes ein Licht am Ende des Tunnels. Und dann hoffen wir, dass die Entwicklung der Infektionszahlen und die Wirkung dieser Maßnahmen, die jetzt ja drastisch auf uns warten, dann ab nächster Woche, dass das dann alles das Licht heller werden lässt und im Idealfall ja irgendwie dann doch im Dezember wieder zumindest wieder eine Weihnachtsfeier möglich ist. Ja,
es ist die Krise unserer Generation, ganz sicher. Da werden wir auch noch lange dran zu knabbern haben mit allen möglichen Folgen, wirtschaftlich, aber insbesondere sozial. Das wird gewaltige Folgen noch haben. Aber andererseits, meine Großeltern, meine Eltern, meine Urgroßeltern, die haben vor ganz anderen Problemen gestanden. Da hat es in jeder Generation einen Krieg gegeben. Da hat es Hunger gegeben, da hat es ganz andere Krankheiten noch gegeben. Und wir können jetzt im Augenblick aus einer Position der Stärke können wir das machen. Also das heißt, wir haben eine gute wirtschaftliche Gesamtsituation. Wir haben ein stabiles Sozialsystem. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Härten abzufedern und auch gut rauszukommen. Wir müssen es halt nur tun. Nur darüber zu reden, dass es jetzt den Gastronomen und den Künstlerinnen und Künstlern schlecht geht, das hilft halt nicht, sondern man muss da eben auch in die Tasche greifen. Da werden wir solidarisch sein müssen. Und ich habe überhaupt gar keine Zweifel, dass wir das hinbekommen werden, auch wenn das nächste Jahr wahrscheinlich noch immer nicht einfach werden wird und wir das gesamte nächste Jahr noch mit zwischen Impfen und Maske und wieder aufflammenden Infektionszahlen und so weiter damit zu kämpfen haben werden. Aber wir werden immer besser damit zurande kommen und am Ende werden wir diese Situation auch meistern und bestehen. Und ich bin mir sicher, dass daraus auch Positives folgt. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, alles Negative hat auch was Positives. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir die Kraft aus uns selbst heraus haben, das problemlos zu bewältigen, was da jetzt kommt, wenn wir zusammenhalten und wenn wir uns auf Maßnahmen einfach verständigen.
Ja. Bin ich dankbar, dass du das zum Schluss nochmal angesprochen hast, nachdem wir so pragmatisch die inhaltlichen Themen abgearbeitet haben. Ich glaube auch, dass für jeden von uns persönlich Perspektive einnehmen hilft. Ja, also toi toi toi, bisher sind in meinem Umfeld alle, sag ich mal, von schweren Erkrankungen ausgeblieben, ist noch niemand verstorben wegen der Pandemie. Das sind also Sachen, das sind die Dinge, die ja passieren könnten. Und das ist das, was ja irgendwie dann mit von heute auf morgen alle Probleme, die wir jetzt besprochen haben, in den Hintergrund stellen würde. Und die Perspektive einzunehmen, hilft sicherlich. Und ja, zum Glück sind wir Teil des Gesundheitssystems, zum Glück sind wir in dieser Kategorie systemrelevant. Dass wir überhaupt arbeiten dürfen, ist schon ein Stück weit ein Privileg. Und hoffentlich hilft es dem einen oder anderen dann die Maske und den erhöhten Arbeitsaufwand durch Hygienemaßnahmen und alles dann besser auszuhalten.
Jedenfalls freue ich mich schon auf die Corona-Out-Party und dafür machen wir, schaffen wir tatsächlich jetzt Rücklagen beiseite, weil da werden wir es wirklich krachen lassen.
Ja, das ist ein schönes Bild und mit dem danke ich dir ganz herzlich für die Zeit, Jens. Vielen Dank.
Sehr gerne und alles Gute, bleib gesund. Bis denn.
Du auch.
Tschüss.
Tschüss.